Richtiges Denken, falsche Gedanken überwinden. Die Geschichte der Menschheit ist voll von Geschichten und Warnungen, was falsches und richtiges Denken ausmacht. Wie kann ich richtig und klar denken? Was führte zu falschem Denken und zu den Tragödien der Menschheit? Was bewahrt mich heute vor Irrtum? Von Natur aus ist der Mensch böse. Das sagt zumindest die Bibel. Obwohl einige versuchen, den Menschen anders zu beschreiben, wie auch zum Beispiel dieses Magazin Geo. Hier heißt es ja, wir sind gut. Wie gut sind wir Menschen? Ist das wirklich Realität oder ist das eine falsche Realität? Ein Zitat von Geist der Weissagung im Buch Intellekt, Glaube, Persönlichkeit, Seite 25. Satan übernimmt die Herrschaft über jeden Verstand, der nicht bewusst unter der Herrschaft Gottes steht. Von Anfang an können wir in der Bibel viel lesen, was falsches Denken ausmacht und welche tragischen Auswirkungen das Ganze hatte. Und wir schlagen die Bibel auf in 1. Mose gleich und dort lesen wir gleich bei Adam und Eva, 1. Mose 3, 6, Folgendes. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Eva vertraute also ihrem Denken und Sehen und sie kombinierte falsch. Es heißt hier, sie sah, es sah gut zum Essen aus, es war eine Lust sogar und es macht vielleicht sogar weise. Also sie kombinierte schon in Gedanken, aber leider falsch. Und Adam machte es ihr zuliebe. Es war Satans subtiler Angriff auf das Denken von Adam und Eva, um sie zu manipulieren und letztendlich zu Fall zu bringen. Wenn wir einfach in der Bibel weitergehen, in nächste Seite, Kain und Abel, 1. Mose 4, 5 bis 7. Da heißt es, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. In Gedanken sagte er, ist er vielleicht besser als ich? Und es begann die Eifersucht. Kann das auch uns passieren? Wieso nimmt Gott mein Dankopfer nicht an? Oder ich bete ihn doch an mit meinen Gütern, er muss doch zufrieden sein. Keins Denken war falsch. Abel aber unterstellte sich Gottes Willen und verstand, dass wir einen Stellvertreter, einen Erlöser benötigen und nur durch das Blut Jesu Christi wir auch erlöst werden können. Ich brauche einen Erlöser. Interessanterweise stehen diese beiden Vertreter, Kain und Abel, für zwei verschiedene Denkweisen auf diesem Planeten. Und wenn wir in der Bibel weitergehen, in 1. Mose 6, 5, da heißt es hier, als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Das Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Auch da geht die Tragödie weiter. Und wir lesen weiter, 1. Mose 8, 21, da heißt es hier, und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach zu seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an und so weiter. Also auch hier, das Trachten des menschlichen Denkens ist böse. Und wir haben viele weitere Beispiele, wenn wir durch die Bibel gehen würden. Wir würden über Jakob lesen, wir würden über Saul lesen, wir würden über David lesen, wir würden über Petrus lesen, später im Neuen Testament, über Johannes, über Judas und so weiter. Selbst in der Reformation, in der guten Reformation, gab es ja Fanatiker und Schwärmer. Oder denken wir auch an unsere Adventgeschichte. Jones, Wegener, Conradi, Kellogg oder später sogar die sogenannte Ford-Krise. Große Männer, die selbst ins falsche Denken gerieten. Also Irrtum macht vor keinem Halt. Jakobus 3,2 heißt es, denn wir alle verfehlen uns vielfältig oder vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann. Falsches Denken in der letzten Gemeinde Laodicea, auch das ist bekannt. Offenbarung 3,17, wie heißt es da? Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich, blind, arm und entblößt bist. Falsches Denken in Laodicea. Ja, richtiges Denken. Wer hat von uns nicht hier schon Fehler gemacht? Wir stellen fest, wir sind geboren aus einem, mit einem freien Willen, mit einem freien Denkvermögen, aber einer fleischlichen, sündigen Natur, die gerne ihre eigenen Wege geht und sich schwer etwas sagen lässt. Das Menschenverstand geht schnell in die Irre, oder? Technisch hat sich der Mensch zwar entwickelt, wir erfinden hochkomplexe IT-Systeme, wir haben Maschinen entwickelt zum Fliegen, zum Fahren, über Wasser schweben, wir erforschen den Weltraum, wir tauchen in die Tiefen des Meeres, wir erfinden wunderbare technische Geräte. Auf vielen wissenschaftlichen Gebieten sind wir sehr fortschrittlich. Doch moralisches Denken auf diesem Gebiet, auf dem wichtigsten Gebiet der Lebensentscheidungen, sind wir absolutes Entwicklungsland. Und zwar geraten wir sehr schnell ins falsche Denken. Und zwar oft über den anderen, nicht so sehr über uns. Offensichtlich entspricht unsere Selbstwahrnehmung nicht der tatsächlichen objektiven Realität. Dies betrifft ganze Völker und Nationen und mich individuell und persönlich. Laut WHO, das ist die World Health Organization, bringen sich jährlich weltweit ca. 1 Million Menschen durch ihre eigene Hand um. Alle 40 Sekunden stirbt ein Mensch durch Selbstmord. Die Ursache? Mentale Krankheiten wie Depression, starke Stimmungsschwankungen sowie Alkohol und Drogen. Durch die sozialen Medien hat sich dieser Trend sogar noch verstärkt und unter jungen Leuten ist Selbstmord die Todesursache Nummer 1 mittlerweile. Daher sagt die Bibel, wir benötigen einen Neuanfang. Wir müssen eine neue Kreatur werden. Das ist das, was die Bibel uns rät. Unsere Gesinnung muss sich also neu verändern und sie muss einfach von Natur aus und von Geburt aus rebootet werden. Ne? Im Computer sagt man ja Reboot. Also der Computer muss nochmal hochgefahren werden, muss einen Reset erleben. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen richtige Erziehung, wir brauchen die Selbsterkenntnis, die Ausbildung und die richtige Orientierung und Anleitung, um richtig zu denken. Und selbst das Alter schützt nicht vor Torheit, wie es manchmal so heißt. Das zeigen uns die Beispiele von den klügsten Leuten, zum Beispiel Salomo. Salomo wurde abtrünnig von Gott und er ging verkehrte Wege. Zum Glück hat er am Ende noch die Kurve bekommen, wie man so schön sagt, und ist wieder zu Gott zurückgekehrt. Aber auch andere intelligente Männer wie Kellogg, Wegener, Jones, Ford und so weiter, sie gingen in die Irre. Und am Ende waren sie sogar teilweise nicht mehr Glieder der Gemeinde. Einer meiner Nachbarn sagte mir kürzlich, dass seine Eltern Selbstmord begingen. Beide Eltern, Vater und Mutter mit 75 Jahren, weil sie keinen Ausweg mehr von diesem Planeten und von ihren Problemen sahen. Richtiges Denken oder falsches Denken? Tragisch. Wie kommt es, dass der Mensch in so ein Denken abgleitet? Ist das unser unabdingbares Schicksal? Unsere geistigen Fähigkeiten scheinen seit dem Sündenfall durcheinander geraten zu sein. Die Bibel ist ein wunderbarer Ratgeber. Nur das Wort Gottes hat den Blick von oben, den gesamten Überblick, und es tut uns gut, wenn wir uns daran halten. Und ich lese aus Sprüche 1, 1 bis 9. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit dem Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Und wer verständig ist, der eignet sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe. Die Worte der Weisen und ihre Rätsel, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Also um was geht es hier auch? Um Lebenserkenntnis, um Weisheit, um Verstand, dass wir nachdenken und dass wir lernen, dass wir gerade auch von den Eltern lernen, die Gott uns gegeben hat, zu verstehen, soweit sie natürlich im Glauben sind und soweit sie auch den Herrn als ihre höchste Instanz anerkennen, der sie folgen. Wir lesen weiter in Sprüche 10, 17. Wer auf die Unterweisung achtet, der geht den Weg zum Leben. Wer aber aus der Schule läuft, gerät auf Irrwege. Wow, was für ein tolles Wort. Oder Psalm 119, Vers 34, auch ein wunderbares Wort. Gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Gott nimmt uns also persönlich in die Schule. Und zwar in die Schule des Lebens. Wir brauchen nicht nur Schulen für unsere Kinder, die in jungen Jahren richtiges Denken lernen sollen, ja. Wir selbst werden in die Lebensschule Gottes gestellt. Als Christen wissen wir, dass richtiges Denken allein von Gott kommt und von seinem Wort Gottes. Und deswegen heißt es, die Unterweisung des Vaters ist wichtig, der Mutter ist wichtig. Aber es heißt doch auch in Markus im Neuen Testament, wie heißt es da? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit all deiner Kraft. Hiob sagte schon in Hiob 36, 22, siehe, Gott ist erhaben in seiner Kraft. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer ist ein Lehrer wie er? Gott ist also unser Lehrer. Ein gutes psychologisches Leben oder ein gutes mentales Leben kann also ein Mensch nur führen, wenn er Gott selbst als seinen Schöpfer anerkennt, als seinen Erlöser und als seinen Lebensführer und sich demütigt und aus freiem Willen sich ihm unterstellt und sein Wort Gottes anerkennt. David sagte auch, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Psalm 111, Vers 10. Und deshalb fängt die Bergpredigt ja wie folgt an. Selig sind die geistlich Armen, nicht die geistig Armen, sondern die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also derjenige, der weiß, der erkannt hat, ich brauche Hilfe von oben, ich brauche Ermutigung, ich brauche Ratschlag, ich brauche eine Ausrichtung für mein Denken, nur der wird selig. Gut, ich möchte über drei grundsätzliche Prinzipien zur mentalen Gesundheit sprechen. Und das erste Prinzip ist, wir müssen unseren Körper und die Zusammenhänge zwischen Körper und Geist verstehen. Christen sollten ein glückliches und ein gesünderes Leben führen. Es ist die Pflicht eines jeden Menschen, heißt es hier in einem Zitat, sich über die Gesetze des Lebens zu informieren und sich um seiner selbst willen und zum Wohle der ganzen Menschheit gewissenhaft danach zu richten. Alle müssen sich mit dem wunderbarsten aller Organismen, mit dem menschlichen Körper vertraut machen und das Zusammenspiel der Organe untereinander verstehen lernen und wissen, wie sich dies gesundheitlich auswirkt. Ebenso sollten Sie darüber informiert sein, welche Wirkung Körper und Geist aufeinander haben und die Gesetze kennen, die diese bestimmen. Das kommt aus The Ministry of Healing, Seite 128. Auch die Gehirnforscher haben uns schon praktische Tipps gegeben und sagen, wie können wir richtig denken? Sie sagen zum Beispiel wie folgt. Klare Gedanken sind wichtig in allen Lebenslagen. Doch leider befinden wir uns in einer Welt, welche von zunehmendem Informationsüberfluss geprägt ist. Durch Smartphones, Fernsehen, Medien und die riesige Menge an Nachrichten und an Aktionen, mit denen wir täglich konfrontiert sind, wird es immer schwerer, einen klaren Verstand zu bewahren. Und hier sind einige Ratschläge. Erster Ratschlag. Geh einfach spazieren und mach eine kleine Auszeit für dein Hirn. Nimm einen Spaziergang und atme frische Luft ein. Der Sauerstoff kommt in dein Gehirn und eine Veränderung deiner Umgebung wird dir helfen, dass du einen klareren Kopf bekommst. Und überhaupt spazieren gehen, in die Natur gehen, hat ja noch viele andere positiven Effekte. Dann weiter. Halte dich fern vom Zucker. Hast du schon einmal was von einem Brain-Nebel gehört? Kurz gesagt steht dieses Wort für geistige Trägheit oder die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Wenn du wissen, wie sich das anfühlt, dann ist es ganz einfach. Dann iss mal zwei süße Krapfen mit Puderzucker und auf besten auf leerem Magen und versuche 20 Minuten später eine mathematische Rechnung zu lösen oder eine Problemstellung. Was du erleben wirst, ist ein Zuckerblues, nämlich ein Gehirnnebel. Deswegen, wenn du klar denken willst, lass die Finger weg vom Zucker und einfachen Kohlenhydraten, ernähre dich gesund, keine Zwischenmahlzeiten, Mäßigkeit in der Ernährung, nicht überessen, denn mit übervollem Magen kannst du natürlich auch nicht klar denken. Nächster Punkt. Die Ordnung in deinem Leben führt auch zu einem klaren Denken. Ich kenne Mitarbeiter von mir, die haben ein Chaos auf ihrem Schreibtisch. Und wenn sie nach etwas suchen, dann kommen sie schnell in Stress. Und auch das ist wichtig. Ein gut aufgeräumter Arbeitsplatz. Gibt mir Klarheit und ich kann strukturiert und klarer denken. Denn ich muss ja nicht immer nur mich dann fragen, wo ist denn dieses eine Blatt und wo ist das andere? Ich suche was. Nein, ich habe sofort alles beieinander. Dann wird empfohlen, gesunder Schlaf. Der Schlafbedarf variiert natürlich von Person zu Person. Aber das Minimum ist bei den meisten Menschen irgendwo mindestens 5 Stunden und das geht dann bis 8 oder 8,5 Stunden. Also, egal ob du 5 oder 8 Stunden schläfst, wichtig ist die Qualität des Schlafes. Schlafe deshalb nicht einfach ein vor dem Fernseher oder auf der Couch. Gehe zu einer geregelten Zeit ins Bett und stehe zu einer vernünftigen Zeit oder festgelegten Zeit wieder auf. So kann dein Gehirn sich richtig erholen. Dann heißt es ja auch, beseitige alle Stressfaktoren. Also wenn du Stressfaktoren hast, wie zum Beispiel, ich muss aber daran denken, dass das und das zu tun ist oder dem muss ich was schreiben, dann schreib dir diese Dinge auf, denn ein Stift ist besser manchmal als dein Kopf und dann hast es du festgehalten und dann bist du weniger gestresst und dein Gehirn kann klarer sich mit anderen Dingen beschäftigen. Und dann schreiben sie noch hier, trinke keinen Alkohol und keine Drogen natürlich. No drugs. Ohne Alkohol bist du jedenfalls bedeutend leistungsfähiger, schreibt sie. Führe einen gesunden Lebensstil, das sagen die Gehirnforscher. Weiter, triff Entscheidungen schneller. Nichts steht klarem Denken mehr im Wege als ein Dutzend ungetroffener Entscheidungen. Wenn schon sonst nichts, dann entscheide dich zumindest, wann du die Entscheidung treffen wirst. Beispiel, will ich Gott in meinem Leben annehmen? Ich möchte das dieses Jahr klären und ich möchte in diesem Jahr eine Entscheidung treffen. Oder, wie halte ich den Sabbat richtig? Ich möchte auch hier eine klare Entscheidung treffen und nicht warten. Oder, welchen Beruf soll ich wählen? Auch da kannst du mit Gott zusammengehen, im Gebet ringen und auch hier triff eine Entscheidung. Das befreit auch das Denken. Und zum Schluss natürlich, befriedige deine körperlichen Bedürfnisse, die du als normaler Mensch hast. Sei es Durst, sei es Hunger oder was auch immer dich quält, dass du dich körperlich wohlfühlst. Das führt natürlich auch oder verstärkt das klare Denken. Das sind viele praktische Tipps, die wir sehen und die wir als Christen nur unterstützen können. Wir denken an die 8 Ärzte, die wir ja auch kennen vom New Start-Programm. Und da müssen wir uns schon selbst dran halten, wenn wir klares Denken unterstützen wollen. Im Buch vom Geist der Weissagung, Intellekt, Persönlichkeit, da heißt es, Frömmigkeit und gesundes Denken hat auch etwas mit den Gesundheitsgesetzen zu tun. Also auch das ist klar. Gut, der erste Punkt ist soweit klar. Körper und Geist müssen zusammengehen und der Körper muss unterstützt werden, dass das Denken klar ist. Zweitens, richtiges Denken kommt nur von Gott. Auch hier ein Zitat aus diesem Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, Seite 416. Und zwar schreibt Ellen White über ein ständiger Kampf gegen unreine Gedanken. Wer Christus ähnlich werden möchte, muss einen ständigen Kampf gegen unreine Gedanken führen. Nur so kann er dem Verderben der Welt entgehen. Die Seele muss sich ernsthaft gegen die unreinen Gedanken des Geistes wehren. Man muss sich bewusst gegen die Sünde entscheiden und darf der Versuchung zu schlechten Gedanken und Taten nicht nachgeben. Durch den Glauben an Christus kann die Seele rein bleiben, weil er uns davor bewahrt, in Sünde zu fallen. Wir sollten die Schrift studieren und nüchtern über diese Dinge nachdenken, die für unsere Erlösung so dringend notwendig sind. Jeder von uns ist doch täglich unter Beschuss und Versuchungen und schlechte Gedanken kommen über einen, auch wenn du als Christ lebst. Denn das sündige Fleisch ist nach wie vor da. Und die Frage ist nur, was machst du mit diesen Gedanken? Die Frage ist, stehst du unter einer geistlichen Macht? Stehst du unter einer geistlichen Macht, der Heilige Geist in dir, oder denkst du, ich weiß es sowieso besser und ich mache es, wie ich will. So wie zum Beispiel Kain, der sagte, ich gebe mein Opfer, wie ich es will. Oder Saul, oder Judas, oder andere Beispiele, die wir in der Bibel leider auch haben. Stolz und Eigenliebe haben uns Menschen von Anfang an zu dem gemacht, was wir sind, leider. Oft falsch denkende Egoisten. Da ist eine tolle Geschichte in der Bibel von zwei unterschiedlichen, ja, ich sag mal, Denkern. Und sie ist zu finden in Lukas 18 und dort in den Versen 9 bis 13. Man kennt die Geschichte eigentlich unter einem anderen Zusammenhang, aber ich möchte sie mal auf das Denken beziehen. Und zwar heißt es hier in Lukas 18 ab Vers 9, Jesus aber sagte zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrecher oder wie auch dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von alledem. was ich einnehme. Und der Zöllner, heißt es hier, stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Sind das die zwei Denker? Natürlich, wir wissen, die zwei Beter, aber wir können sagen, das sind die zwei Denker. Unterschiedliche Denkungsweisen. Der eine ist religiös, stolz, selbstgerecht und vergleicht sich immer mit dem anderen. Ich bin besser als die oder als der, als jener. Schau mal, was der macht. Schau mal, was der noch ist und so weiter und so fort. Petrus war auch so einer, vorlaut und sich selbst sehr sich selbst vertrauend. Er sprach manchmal, bevor er nachdachte. Impulsiv. Er musste eine bittere Niederlage erleiden, weil er sich der Not als absolut unzuverlässig, ja verräterisch erwies. Und dann kommt der andere Denker. Der andere Denker ist interessant. Der ist eher zerknirscht über sich. Und er vergleicht sich nicht mit anderen Menschen, er vergleicht sich mit Gott, mit Christus. Und je mehr er ihn anschaut, desto unwürdiger kommt er sich vor. Er schaut gar nicht auf die anderen um sich herum. Die nimmt er gar nicht mal so wahr. Es kommt ja schließlich auf seine Beziehung zu Gott an. Und er möchte sich heilen lassen und vergeben lassen. Und er kommt zu Gott in dem Tempel oder in die Gemeinde. Und die Frage, die wir uns heute stellen können, warum gehst du in die Gemeinde? Richtiges Denken bedeutet, sich ganz Gott zu unterstellen und zu sehen, wer wir wirklich sind. Seine geistliche Armut zu sehen und alles Stolze, allen irdischen Ehrgeiz abzulegen und sich ganz Gott hinzugeben, damit er in mir lebt und die Werke tut zur Ehre Gottes an anderen Menschen. Sprüche 6, 16 bis 19. Diese 6 hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Habt ihr euch schon mal erwischt, in eurem Denken schlecht über deinen Nächsten, ja vielleicht sogar über deine Familienangehörigen, ja sogar vielleicht über Brüder und Schwestern in der Gemeinde zu denken? Zum Beispiel, weil dein Arbeitskollege etwas anderes getan hat, als du getan hättest und du denkst, pff, der ist doch verrückt oder der ist böse sogar oder der irrt. Und innerlich im Gedanken fangen wir an, schlecht über den Nächsten zu denken. Gott weiß, wie wir als sündige und irrende Menschen denken und dann auch oft so handeln. Er weiß das. Und das kann uns Christen genauso geschehen. Aber nun ist die wichtige Frage, wenn ich solche Gedanken habe, wie kann ich diese schlechten Gedanken tatsächlich überwinden? Richtiges Denken, so wie es in der Schrift sagt, ist doch sehr wichtig. Und wir wollen heute einige Schritte miteinander betrachten, wie wir böse Gedanken über den anderen vermeiden können. Erstens, verbanne schlechte Gedanken, indem du Zwiesprache mit Gott und dir selber hältst. Philipper 4,8 ist so ein wunderbarer Text. Wie heißt es hier in Philipper 4,8? Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Denk an Gottes Barmherzigkeit, denk an Gottes Liebe, denk daran, dass Gott unser Erlöser ist. Lebe in der Atmosphäre des Himmels. Die Gewissheit, von Gott angenommen zu sein, fördert die Gesundheit. Sie stärkt die Seele, gegen Zweifel, gegen Verwirrung und Kummer. Sei dir einfach bewusst, dass du ein Kind Gottes bist und dass du glücklich sein darfst. Das ist der erste Punkt. Also positives, geistliches Denken. Zweitens, bete für diese betreffende Person. Lukas 6, 28. Da heißt es, segnet, die euch fluchen, und betet für die, welche euch beleidigen. Unser Herr Jesus betete für seine Jünger noch in der Nacht, da er verraten ward. Sein wunderbares, fürsprechendes Gebet ist in Johannes 17 für uns aufbewahrt. Das Christenleben ist ein Leben des Gebetes. Sei ein Fürsprecher, selbst für deinen Feind und nicht ein Feind des Nächsten. Zieh mal gedanklich, wie die Indianer sagen, seine Mokassins an und versuche mal seine Lage zu verstehen. Drittens, frage Gott, ob du selbst oder ob ich selbst nicht ein Teil des Problems bin. Psalm 139, 23 gibt uns einen wunderbaren Hinweis und Tipp, wie der Psalmist David betete. Psalm 139, 23, da heißt es, erforsche mich, Gott. Es heißt hier, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Selbsterkenntnis, sich selbst zu hinterfragen, zu überlegen, ob ich mir hier nicht etwas sogar einbilde oder ob ich selbst sogar nicht das Problem bin, ist ein wichtiger Punkt. Vierter Punkt. Bete zu Gott, dass er in deinem Herzen zuerst arbeitet, wie auch am Herzen des anderen, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. In 1. Thessalonicher 5, 25, das schlagen wir jetzt nicht auf, aber da steht, Brüder, betet für uns. Also bete auch für ihn und für dich, dass er dein Herz verändert, deine Gedanken reinigt oder deine bösen Gedanken wegnimmt. Fünftens, denke darüber nach, welche Segnungen du durch die andere Person schon erhalten hast. Geist der Weisung sagt, pflegt die Gewohnheit, Gutes von anderen zu sprechen. Verweilt bei den guten Eigenschaften derer, mit denen ihr Umgang pflegt. Und seht so wenig als möglich von ihren Fehlern und Mängeln. Wenn ihr versucht werdet, darüber zu klagen, was jemand gesagt oder getan hat, so lobt irgendetwas in dem Leben oder Charakter dieser Person. Auch hier werden wir ermutigt, positiv über den anderen zu denken. Die Gewohnheit, Gutes von anderen zu sprechen auch. Und was wäre, wenn ich nichts finden kann? Sagen wir mal, ich kann beim besten Willen nichts Positives am Nächsten finden. Da ist eine interessante Geschichte in der Bibel, in 1. Mose 50. Und diese Geschichte ist eigentlich sehr bekannt. Josef, der Jüngste, wird verraten, wird verkauft, kommt in Gefängnis, hat ein schweres Leben. Und am Ende, wissen wir, hebt ihn Gott und er wird Premierminister in Ägypten. Und seine Brüder kommen, sie erkennen ihn zuerst nicht, aber dann erkannten sie ihn und er gibt sich dann auch ihnen zu erkennen. Und in 1. Mose 50, 20 sagt er Folgendes. Ihr gedachtet mir zwar, Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Eine interessante Aussage. Gott hat also zugelassen, dass diese negative Entwicklung damals in seinem Elternhaus stattfand, damit ein noch viel größerer Segen daraus entstehen kann. Also es gibt noch höhere Pläne, die wir vielleicht manchmal nicht verstehen, die daraus entstehen können. Also überlassen wir es Gott. Sechstens, bitte Gott, dass er seine Liebe dir schenkt für den anderen Menschen. Matthäus 5, 44 heißt es ja, bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und es wird im Zusammenhang mit der Feindesliebe erwähnt. Aus dem Buch My Life Today schreibt Geist der Weissagung einen wunderbaren Absatz. Es heißt hier, ernste Arbeiter haben keine Zeit, bei den Fehlern anderer zu verweilen. Wir können nicht von den Schalen der Fehler oder Mängel anderer leben. Verleumdung ist ein zweifacher Fluch, der schwerer auf den Sprecher als auf den Hörer fällt. Wer den Samen der Uneinigkeit und des Streites aussät, erntet in seiner eigenen Seele die tödliche Frucht. Das Ausschauen nach dem Bösen im anderen entwickelt gerade das Böse in dem, der danach ausschaut. Wenn wir bei den Fehlern anderer verweilen, werden wir in dasselbe Bild verwandelt. Wow, welch eine Gefahr, falls wir uns in diesem bösen Denken verwickeln lassen und wir selbst zu dem werden, was wir von dem anderen denken. Ja, siebtens, und ich komme zum siebten Punkt, da heißt es so schön, fange unverzüglich an, um sich über die Bedürfnisse des anderen zu kümmern. Römer 12, 21 gibt uns einen wunderbaren Hinweis. Da heißt es nämlich, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und achtens, sei dankbar. 1. Thessalonicher 5, 18. Seid in allen dankbar, heißt es. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Undankbarkeit hat oft schon große Sünden hervorgebracht. Die hätten wirklich nicht sein müssen. Denken wir mal an Israel. Israel ist ja so ein Beispiel für uns. Israel murrte über das Essen, über die lange Reise nach Kanaan. Obwohl Gott ihnen die Feuersäule und der Wolkenschutz war, trotzdem murrten sie unerlässlich. Deswegen nochmal das Zitat. Pflegt die Dankbarkeit. Dankt Gott für seine wunderbare Liebe, dass er Christus für uns gab, um für uns zu sterben. Es lohnt sich niemals, über unsere Kümmernisse nachzudenken. Gott fordert uns auf, an seine Barmherzigkeit und unermessliche Liebe zu denken, damit wir mit Dank erfüllt werden. Wir leben nicht im Paradies hier, nicht wahr? Wir leben noch in der Kampfzone Erde, so nenne ich das mal. Und Gott segnet uns bereits aber trotzdem hier. Aber gestehe auch nicht ein perfektes Handeln dem anderen zu, so wie auch wir immer wieder mal Fehler machen. Aber sind wir doch trotzdem dankbar, dass wir einander haben. Es gibt viele Gründe, dankbar zu sein. Es gibt auch viele Gründe zu meckern, natürlich. Aber bringt uns das weiter? Die Frage ist, auf was schaust du? Auf das halbleere Glas oder auf das halbvolle Glas? Und als letzten Punkt, wenn möglich, versöhne dich, sobald du kannst. Da gibt uns ja Matthäus 18, 15 einen wunderbaren Ratschlag. Da heißt es ja, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Das ist also der erste Weg, unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen und du darfst dich freuen. Dann geht's aber weiter. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Das waren die Punkte, wie wir falsches Denken dem anderen gegenüber, böse Gedanken dem anderen gegenüber überwinden können. Und der letzte Punkt, drittens, richtiges Denken braucht Selbstbeherrschung. Auch hier am Anfang ein Zitat, da heißt es hier, wir müssen uns stets der veredelnden Macht eines reinen Gewissens und reiner Gedanken bewusst sein. Die einzige Sicherheit für jede Seele ist richtiges Denken. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Die Macht der Selbstbeherrschung wird durch Übung gestärkt. Was zuerst schwer erscheint, wird durch beständige Wiederholung leicht und richtige Gedanken und Handlungen werden dann zur Gewohnheit. Wenn wir wollen, können wir uns von allem abwenden, was niedrig und untergeordnet ist, und uns einem höheren Standpunkt erheben. Wir können von Menschen geachtet und von Gott geliebt werden. Trainiere also deinen Geist, das Richtige zu tun und zu denken nach Gottes Art und in seiner Weisheit. Nur wenn du weißt, was richtig und falsch ist, dann kannst du richtig denken. Erlaube nicht, dass schlechte Gedanken dein Leben regieren und dich füttern und dich leiten und lenken. Oder dass du plötzlich eine schlechte Laune hast und einfach nicht gut drauf bist und diese Sache dann auf den anderen auslässt. Bete zu Gott, dass er deine üblen Neigungen überwindet. Bist du vielleicht schnell beleidigt? Dann denk mal drüber nach, ob dein Ego nicht zu groß ist und du es womöglich mit Gottes Hilfe in Schranken weisen musst. Lebe doch einfach in der Atmosphäre Gottes, in der Atmosphäre des Himmels, indem du dich mit dem göttlichen Gedanken umgibst. Und lebe nicht aus Zeitungen nur oder aus dem Internet. Pass auf dich auf. Halte eine gesunde Distanz zu der Denkweise dieser Welt. Meide böse Filme. Meide schlechte aggressive Musik, schlechte Umgebung oder sogar schlechte Freunde. Meide sie. Denn all das beeinflusst dein Denken. Deine Software muss hier oben einprogrammiert werden. Beziehungsweise es braucht ein Antivirusprogramm, nämlich das von Gott. Gottes Antivirusprogramm hält dich von Schadstoffen frei und Schädlingen frei, von den Viren, die in unseren Kopf reinkommen können. Und du kannst dann klarer und besser denken. Frage dich, würde Christus das auch tun, was ich jetzt tue? Würde Christus das auch tun, was ich jetzt tue? Das ist so eine gute Lebensregel, die mir meine Mutter schon beigebracht hatte. Die Menschen, die einmal mit Christus im Himmel sein werden, sind die Menschen, die ihre Gedanken auf den Himmel und die Ehre Gottes gerichtet haben und nicht auf sich selbst. Es sind die Überwinder, die in der Selbstbeherrschung gelernt haben, Gottes Geist in sich aufzunehmen und richtiges Denken zu pflegen. Wenn wir aber auf Jesum schauen, von seiner Liebe und Vollkommenheit des Charakters reden, so werden wir in sein Bild verwandelt. Durch Betrachtung des erhabenen Ideals, welches er uns vorgesetzt hat, werden wir in seine heilige und reine Atmosphäre versetzt und erhoben, in die Gegenwart Gottes selbst. Wenn wir dort bleiben, so geht ein Licht von uns aus, welche alle erleuchtet, die mit uns verbunden sind. So wie ein Mose, der herabkam vom Berg und erleuchtete so stark, dass die Leute es kaum ertragen konnten. Manchmal passiert es, dass ich als Architekt in Wohnungen von Bauherren hineingehe. Und dann komme ich zu den Kinderzimmern und an den Kinderzimmern hängt sehr wohl oft ein Bild des Idols, was die Jugendlichen gerade vergöttern und anbeten, auf gut Deutsch. Und interessant ist, sie kleiden sich so, sie frisieren sich so, ja, sie reden sogar so, wie die Idole, die an der Wand sind. Und die Frage ist, wer ist dein Idol? Wem willst du nachfolgen? Ist das Jesus Christus? Dann wirst du wie er. Sind das die Nachrichten dieser Welt oder die Menschen dieser Welt? Dann wirst du wie die Menschen. Wer ist dein Vorbild für richtiges Denken? Ein Daniel zum Beispiel in Babylon und ein Josef in Ägypten sind uns leuchtende Beispiele dafür, was es heißt, in einer verschmutzten, chaotischen Welt und Umgebung trotzdem nicht kontaminiert oder vergiftet zu werden von dem weltlichen Denken. Feste Prinzipien, Selbstbeherrschung, hat was mit richtigem Denken zu tun. Lass deine Gedanken nicht einfach abwandern irgendwohin. Selbstbeherrschung ist wichtig. Das gibt Tausenden Mut und Hoffnung, wenn wir ein gottgewolltes, sinnvolles Leben führen, denn dann können wir auch Beispiele für die anderen Menschen sein, die oft orientierungslos sind. Ich las vor kurzem ein schönes Statement von einer Präsidentengattin. Und zwar von Eleanor Roosevelt, Frau von Franklin Roosevelt. Er war der 32. Präsident der USA. Und die Frau sagte einmal ein sehr weises Wort. Ich lese es mal in Englisch zuerst und dann übersetze ich das ins Deutsche. Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Auf gut Deutsch heißt das, Menschen mit großem Geist sprechen über Visionen. Menschen mit durchschnittlichem Geist sprechen über Ereignisse. Kleingeister sprechen über andere. Mögen wir bei uns selbst und auch da, wo wir leben, Visionen haben für diese Stadt, ja für dieses Land, ja für die ganze Welt, für die Umgebung, wo wir sind. Möge unser Denken zuerst Gott unterstellt sein, indem wir in allem, was wir persönlich tun oder auch in der Gemeinde tun oder im Arbeitsplatz tun, möge unser Denken rein sein vor Gott und durch ihn geprägt sein. Es gibt einen fantastischen Spruch in Sprüche von Salomo, dem weisesten Mann, der vieles erlebt hat und der im Leben am Schluss sagen musste, im Kapitel 3, 5 bis 6, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Hirnforscher sagen, dass wir nur einen Teil unseres Gehirnes nutzen. Heute, in diesem Zustand, auf diesem Planeten. Aber wisst ihr was? Gott sagt, auf der neuen Erde, unter den neuen Bedingungen, wenn Jesus Christus uns nach Offenbarung 21 eine neue Erde schafft und einen neuen Himmel schaffen wird, dann werden wir das, was wir hier begonnen haben, dort in der Ewigkeit fortsetzen. Die Kapazitäten unseres Denkens werden erweitert werden. Wir werden die größten Unternehmungen haben. Wir werden Geheimnisse entdecken, die wir noch gar nicht kannten. Wir werden die größten Wunschträume realisieren können, die höchsten Ziele erreichen können, weil Gott, unser Schöpfer, unter uns ist. Die Furcht des Herrn ist die Grundlage für ein erfolgreiches Leben und ein klares Denken. Glaube doch an die Wahrheit, denn die Wahrheit hat beruhigende Wirkung auf das Denken. Eine klare geistlich orientierte Sicht der Dinge um uns herum ist notwendig, will man falsch und richtig unterscheiden. Nur Christus, der große Arzt, kann uns hier heilen, uns ein Antivirusprogramm schicken, was die Bibel ist, und ein gesundes Denken uns schenken. Daher studiere doch die Bibel, das Wort Gottes und den Geist der Weissagung. Dies wird uns formen und ein gesundes Denken geben. Gott helfe uns, richtig zu denken, und Gott helfe uns, ein gutes christliches Leben zu führen mit einem klaren Denken. Gott segne Sie und Gott segne Sie beim Studium des Wortes Gottes. Das bitte ich für alle. Amen.